Der Mensch sieht, was vor unseren Augen, vor seinen Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Die Geschichte, in der dieser Bibelvers steht, handelt also von der Salbung Davids zum König. Der Prophet Samuel hat einen Auftrag von Gott bekommen, nämlich einen Sohn von Isai, der aus Bethlehem stammt, soll er zum König salben. Und jetzt kann Samuel natürlich nicht einfach nach Bethlehem gehen und David vor dem Volk zum neuen König salben. Denn noch ist ja schließlich Saul König. Ich stelle das mal ein Stück weg, wenn ich darf. Dann kann ich euch besser sehen. Also wie gesagt, jetzt ist noch Saul König und das würde mit Sicherheit Aufruhr bedeuten und vielleicht ja sogar Krieg. Doch Gott will einen neuen König einsetzen, da Saul Gott gegenüber ungehorsam war. Und so denkt Samuel sich mit Gottes Hilfe eine List aus. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich finde es sehr interessant, sich mit Gottes Hilfe eine List auszudenken. Gott sagt nämlich zu Samuel, nimm eine Kuh und sage, du seist zum Opfern gekommen. Und dann lade Isai und seine Söhne zum Festessen ein. Das können wir uns vielleicht einmal vorstellen. Samuel sitzt vielleicht beim Essen, er schaut auf die vielen Söhne von Isai und vielleicht sitzen auch Töchter da, ich weiß es nicht. In der Zeit wird ja meistens nur von den Söhnen berichtet. Samuel schaut sich um und was er sieht, gefällt ihm. Er schaut die Söhne an und sein Blick bleibt auf einem hängen und er denkt, das muss er sein. Mit Sicherheit. Eine stattliche Gestalt, so wird es beschrieben in der Bibel. Also offensichtlich ein großer, starker, gut aussehender Mann. Und so muss doch schließlich auch ein König aussehen. Doch in diese Gedankengänge hinein spricht Gott diesen Vers zu Samuel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und glücklicherweise hört Samuel auf Gott. Er schaut sich nun alle Söhne Isais an. Und was er sieht, scheint ihm sehr zu gefallen. Doch bei keinem einzigen gibt Gott sein Ja. Und erst muss der jüngste Sohn noch von den Schafen geholt werden. Und nun endlich gibt Gott sein Ja. Samuel salbt David. Und es heißt, der Geist des Herrn kam auf David von diesem Tag an. Ich denke, wir alle wissen, welch wichtige und zentrale Rolle König David für das Volk Israel gehabt hat. Gott kannte Davids Herz. Samuel sah nur auf das Äußere. Und Gott sieht auch unser Herz. Er sieht, wer wir wirklich sind. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was wir fühlen. Er weiß, was wir glauben. Und für manche von uns mag dies ein sehr befreiender Gedanke sein. Denn diesem Gott muss bzw. brauche ich absolut nichts vorzumachen. Ich darf sein, wer ich bin, wie ich bin. Ich kann ihm wirklich alles, aber auch absolut alles anvertrauen. Auch das, was mir an mir selbst nicht gefällt. Vor ihm muss ich nichts verbergen. Und es wäre ja auch nutzlos bzw. sinnlos, vor Gott eine Rolle spielen zu wollen. Und für manche von uns mag das eine große Erleichterung sein oder auch eine Befreiung. Wäre es nicht wirklich schön, wenn mich jemand wirklich kennt? Jemand, der sogar ein persönliches oder gar göttliches Muster in mir sehen würde und dieses auch noch für okay befindet? David sagt im Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und betet, schau und sieh, ob ich auf gutem Wege bin. Und wenn nicht, dann führe du mich auf guten Weg. Können oder wollen wir so überhaupt beten? Erforsche mich, Herr. Und erkenne mein Denken, prüfe mein Herz. Denn andererseits kann es uns natürlich auch manchmal ein wenig beunruhigen, wenn wir erkennen, dass wir tatsächlich vor Gott nichts, absolut nichts verbergen können. Er kennt ohnehin alles, was ich verdränge, wogegen ich mich vielleicht schäme oder wogegen ich mich wehre. Vor Gott kann ich nichts verbergen. Er sieht alle Gedanken, vielleicht Gedanken von Eifersucht, die manchmal auftauchen, oder des Neides, der Verschlagenheit, des Zorns, der Wut, der Zweifel oder auch der Lüge. Er kennt wirklich alle Gedanken und Gefühle von uns. Vor ihm kann ich nichts verbergen. Menschen können wir etwas vormachen, zumindest für eine gewisse Zeit, aber Gott nicht. Und deswegen kann dieser Vers für manche von uns auch manchmal wie ein kleiner Drohvers sich anfühlen. In meinen Kindertagen zumindest wurde dieser Vers für mich zum Drohvers. Wenn die elterliche oder bei mir die großelterliche Gewalt nicht ausreichte, dann musste die himmlische Gewalt hinzugezogen werden. Mit diesem Zeigefinger: Gott sieht alles. Pass nur auf, Gott sieht alles. Heute ist das oft, glaube ich, keine Erziehungsmethode mehr. Heute ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so extrem, aber zu meiner Zeit war es oft noch eine Erziehungsmethode. Ein Lied aus meinen Kindertagen, was manche von euch wahrscheinlich auch kennen werden, was wir in der Sonntagsschule oft, sehr häufig gesungen haben, aber immer auch mit diesem Zeigefinger, war das Lied »Pass auf, kleines Auge, was du siehst« oder »Pass auf, kleine Hand, was du tust« und »Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst«, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Aber es war dieses »Pass auf«. In meiner Familie gehörten Schläge noch zur Erziehungsmethode. Vielleicht kennt mancher von euch das auch. Vielleicht auch Liebesentzug. Es wurde nicht mehr mit einem geredet. Vielleicht hat man auch manchmal Sätze gehört wie: Du bist einfach nur dumm. Du kriegst nichts hin, du schaffst es einfach nicht. Aber solche Worte können uns etwas vermitteln, nämlich: So wie du bist du nicht in Ordnung. Also müssen wir uns verstellen, anders sein. Aber dieser Vers soll kein Drohvers sein, auf keinen Fall. Doch erwartet Gott nicht von uns, dass wir ehrlich vor ihm sind? Ich glaube schon, dass Gott sich freut, wenn wir ehrlich vor ihm sind. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass er uns versteht. Er weiß ja um die Wunden in unserem Inneren. Und er will uns heilen, damit wir ihm vertrauen können, dass er uns liebt, selbst wenn wir schuldig geworden sind. Seine Liebe zu uns hört auch dann nicht auf. In dieser Woche war unsere jüngste Enkeltochter bei uns. Sie ist 5 Jahre alt. Und mein Mann hatte ihr etwas verboten und sie hat es trotzdem gemacht. Und er hat sie dann ein wenig ermahnt. Und auf einmal kullerten die Tränen. Ihr habt mich gar nicht mehr lieb. Ihr liebt mich nicht mehr. Und ich habe sie umarmt und gedrückt und gesagt: Doch, Charlotte, egal was du tust, egal, ganz egal, unsere Liebe zu dir hört nicht auf. Wir haben dich total lieb, egal was du machst. Als mein Mann sie nach Hause gefahren hat, hat sie noch aus dem Fenster gerufen: Oma, ich hab dich ganz lieb, für immer und ewig. Und Gott hat uns auch ganz lieb, für immer und ewig. Gottes Liebe führt uns ja auch zur Schulderkenntnis. Denn durch seinen Tod gibt es ja Vergebung. Es gibt Buße, es gibt Befreiung, es gibt Veränderung, ja, und es gibt auch Heilung. Wir Menschen können Gott nichts vormachen. Und wir brauchen es auch nicht. Denn er ist niemals, wirklich niemals enttäuscht von dir oder von mir. Vielleicht waren unsere Eltern manchmal enttäuscht. Oder Freunde oder der Lehrer oder wer auch immer. Oh ja, es stimmt, wir können Menschen enttäuschen. Oder wir sind auch von Menschen schon enttäuscht worden. Davon gehe ich aus, dass wir das alle auch schon irgendwann einmal erlebt haben. Da habe ich mich in einen Menschen getäuscht. Er oder sie hat mich vielleicht im Stich gelassen, allein gelassen, verraten, anders reagiert, als wie ich es gehofft habe. Und das kann passieren in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, sogar in Ehen, zwischen leiblichen Geschwistern und auch zwischen Geschwistern in der Gemeinde, zwischen Freunden. Aber worüber sind wir dann eigentlich enttäuscht? Zum einen vielleicht, dass wir uns getäuscht haben in ihm, in ihr. Darüber, dass wir vielleicht hintergangen wurden. Meine Erwartungen an den anderen, an die andere, wurden nicht erfüllt. Mein Glaube an sie, mein Vertrauen wurde enttäuscht. Das bedeutet, mein Bild von dem anderen stimmt nicht, hat nicht gestimmt. Doch das Bild, das Gott von uns hat, das Bild, das Gott von dir oder mir hat, das stimmt. Denn er täuscht sich nicht in uns. Er kennt uns ja mit all unseren Grenzen und Begrenzungen, mit all unseren Gaben, mit all unseren Fähigkeiten. Er kennt uns durch und durch. Und er weiß, was er von uns erwarten kann. Ja, und er kann sogar unsere Schwächen gebrauchen, damit sein Plan geschieht. Es gibt eine kleine Geschichte, die, wie ich finde, dazu passt, und vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch. Ein Wasserträger in Indien hatte zwei Töpfe zu tragen. Und jeden Tag ging er mit den Töpfen von der Wasserquelle zum Haus seines Herrn. Ein Topf war makellos, der andere war ein wenig rissig. Der beschädigte Topf war darüber sehr traurig und fühlte sich schlecht, weil er immer nur die Hälfte des Wassers nach Hause brachte. Doch eines Tages sprach der Wasserträger zu ihm: Sind dir nicht die vielen Blumen aufgefallen, die nur an deiner Seite des Weges wachsen? Ich habe mir deinen Mangel zunutze gemacht und an dieser Seite des Weges Blumensamen gesät. Und so habe ich alle Zeit frische Blumen, um das Haus zu schmücken. Früher habe ich mich häufig mit anderen Menschen verglichen, aber noch nie mit einem beschädigten Topf. Doch ich muss gestehen, dass ich mich in dem beschädigten Topf vor vielen Jahren einmal wiedergefunden habe. Denn ich habe einige Jahre meines Lebens auch damit verbracht, mehr auf meine Mängel zu schauen. Zum Beispiel auf falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe und die ich nicht mehr rückgängig machen konnte. Auf Schuld, von der ich wusste, sie ist vergeben. Und doch gab es Konsequenzen, die ich auch nicht mehr ändern konnte, mit denen ich leben musste oder muss. Wie oft habe ich mich, oder eher gesagt, gegen mich selbst gekämpft, weil ich mich mit meinem Temperament, meinem Typ nicht annehmen konnte oder wollte. Und vielleicht kennst du das auch ein wenig, schaust auch manchmal mehr auf deinen Mangel, vielleicht auf falsche Entscheidungen oder auf Schuld. Oder ihr seht eher auf das, was euch fehlt, und seid darüber auch manchmal traurig und enttäuscht. Und das darf man auch mal sein. Vielleicht möchtet ihr in eurer Gemeinde mehr tun, etwas tun, glaubt aber, ihr seid nicht begabt genug, seid nicht gut genug. Andere können es doch viel besser und sind viel begabter. Aber Gott sieht dein Herz, er sieht mein Herz, und er ist weder erstaunt noch enttäuscht oder erschrocken von dem, was er sieht. Wir sehen, was vor unseren Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Denken wir dabei zum Beispiel an die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, der im Tempel steht, seine Augen emporhebt und Gott dankt, dass er nicht ist wie der oder der oder der oder wie der Zöllner. Und der Zöllner, der es nicht wagt, seine Augen zu heben und nur darum bittet: Gott, sei mir armen Sünder gnädig. Vergleichen ist etwas, was immer Falsches, was immer krankmachend in der Regel ist. Wenn ich mich nicht mit Mutter Teresa vergleiche, kann ich vielleicht ganz zufrieden sein mit dem, wer oder wie ich bin oder was ich tue. Israel Schwarz, ein Jude, war darüber traurig, dass er nicht wie Mose war. Und es wird erzählt, dass ihm eines Nachts im Traum ein Engel erschien, der zu ihm gesagt hat: Am jüngsten Tag wird Jahwe dich nicht fragen, warum du nicht wie Mose warst, sondern warum du nicht sein geliebter Israel gewesen bist. Und der Apostel Johannes schreibt: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Jeder Versuch, den Wert unseres Lebens durch das Vergleichen mit anderen zu bestimmen, werde doch die Gaben, die wir haben, ab. Ein alter farbiger Prediger hat einmal zu einem Pilger auf einem Feldweg in Georgia gesagt: Sei, wer du bist. Weil wenn du nicht bist, wer du bist, dann bist du wer, wer du nicht bist. Sei, wer du bist. Weil wenn du nicht bist, wer du bist, dann bist du wer, der du nicht bist. Bis zu dem Punkt, an dem der Wasserträger dem beschädigten Topf offenbarte, was er tagtäglich bewirkte, fühlte der Topf sich ziemlich mies an. Voller Selbstmitleid grämte er sich über seine Unzulänglichkeiten. Ja, und manchmal kann es bei uns genauso sein. Doch dieser selbstgemachte Stress kann oft zur Verzweiflung werden und manchmal dann auch zu einer tiefen Traurigkeit. Und wer nur auf seine Unzulänglichkeiten beziehungsweise auf seine Mängel schaut, dreht sich letztendlich überwiegend um sich selbst. Und aus der Traurigkeit, so wenig leisten zu können, wird in der Regel auch Unzufriedenheit. Und aus Unzufriedenheit wächst auch meist Bitterkeit. Der Wasserträger verblüffte den beschädigten Topf mit den Worten: Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, hätte der Herr nicht die ganze Zeit so viel Schönheit um sich gehabt. Völlig gefangen in seiner begrenzten Selbstwahrnehmung hatte der Topf das Wunderbare, das Gott ihm zugedacht hatte. Die Blumensaat, nämlich am Weg zum Leben und Wachstum zu verhelfen, er hatte es nicht einmal gesehen und er hatte es nicht einmal erahnt. Dass die Schwäche des Topfes zu seiner Stärke wurde, unterstreicht die Erkenntnis des Augustinus. Er hat einmal geschrieben: Alles dient denen zum Guten, die Gott lieben, ja manchmal sogar ihre Schwächen. Und Bonhoeffer hat Ähnliches geschrieben. Er schreibt: Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlich guten Taten. Schon unsere bloße Existenz, unsere persönliche Geschichte, unser Temperament, unsere Einzigartigkeit, unsere Identität, die er uns gegeben hat. All dies ist eine Methode Gottes, nämlich sich ganz einzigartig und unwiederholbar in Raum und Zeit durch uns auszudrücken. Es gibt uns kein zweites Mal. Gott ruft immer den Einzelnen auf seinen Weg. Er hat mit jedem eine ganz besondere Geschichte. Doch diesen Weg müssen wir in der Regel nicht alleine bewältigen. Wir sind von Gott in eine Weggemeinschaft mit Schwestern und Brüdern gestellt, die uns begleiten, unterstützen, raten und korrigieren können. Und wir brauchen sie und sie brauchen dich. Sie brauchen uns zur Ergänzung. Das heißt, wir sind gerufen, unsere Gaben einzusetzen, denn Gottes Geist will und wird uns beistehen, sie auch richtig einzusetzen. Ja, er kann sogar unsere Schwächen in Stärke umwandeln, wenn wir es ihm erlauben und wenn wir ehrlich vor ihm sind. Peter Strauch hat einmal gesagt: Wer sich in Gottes Hände begibt, ist rundum geborgen. Er kann es sich leisten, echt zu sein. Wir können es uns leisten, echt vor ihm zu sein. Kommen wir noch einmal kurz zu David zurück. Wir lesen, dass Gott sein Herz ansah. Gott wusste, dass David nicht vollkommen war. Und wir wissen, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. So steht es zumindest in der Bibel. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und doch war er auch ein Sünder. Er war fähig, Ehebruch zu begehen und jemanden in den Tod zu schicken, um seinen Ehebruch zu verheimlichen. Aber er war auch fähig, seine Schuld zu erkennen und Buße zu tun und umzukehren. Er musste allerdings seine Konsequenzen auch tragen, und die waren nicht gering. David war bereit, sich salben zu lassen. Er war bereit zu gehen, wohin ihn Gott führte. Gott hatte sich nicht in David getäuscht. Und Gott hat sich auch nicht in dir getäuscht. Gott hat sich in niemanden von uns getäuscht. Gott sieht das Herz an. Eine Bibelstelle, die, wie ich finde, zum Vertrauen ermutigt. Ein Psalm, der von einem großen Urvertrauen spricht. Er ermutigt uns aber auch zur Ehrlichkeit. Und auch ein Bibelspruch, der uns doch Lebenssinn zuspricht. Denn wir sind in seinen Augen kostbar. Wir sind von ihm geliebt. Und diese seine Liebe ist für immer und ewig geltend. Sie gilt dir und sie gilt mir. Amen.